gefunden haben. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich liebe auf Fragen klare Antworten. Oder auch, wenn ich es überkomme oder wenn ich selber klare Antworten habe. Aber ich merke, das ist nicht immer so einfach. Es gibt einfache Fragen, aber die Antworten darauf, die fallen uns manchmal sehr, sehr schwer. Die Frage ist zwar einfach, aber die Antworten, die wir geben, sind oft komplex, also ein bisschen zögerlich oder sogar schwammig. Man kann nicht so viel mit ihnen anfangen. Machen wir doch kurz einmal den Test, was ich meine. Vielleicht, wie beantwortet ihr diese Frage? Einfach so kurz und knackig. Für was lebe ich wirklich? Was ist der Antreiber von dem, von meinem Leben? Oder auch, was ist der Hauptfokus? Wir haben immer wieder verschiedene Fokus, verschiedene Sachen, wo wir uns darauf konzentrieren. Aber was würdest du sagen, was ist es vor allem? Bist es du selber? Ist es deine Familie? Ist es der Beruf? Erfolg? Gesundheit? Oder hat Gott etwas damit zu tun? Und lohnt es sich im Endeffekt für das, was du lebst? Ist es eben nachhaltig? Kannst du sagen, hey, für das, was ich mich einsetze, da bleibt etwas zurück. Das lohnt sich wirklich. Und ich bin überzeugt, dass die Corona-Krise, keine Angst, ich werde nicht viel darüber sagen heute Morgen, aber dass die hat so Fragen aufgeworfen. Auf einmal mussten die Menschen wieder sich überlegen, hey, lohnt sich das, was ich lebe? Oder wie krisenfest ist das Ganze überhaupt? Es liegt in der Natur von jeder Krise, so Fragen zu provozieren. Es sind entscheidende Fragen, weil sie unser Leben definieren. Weil sie ausmachen, wer wir sind und für was wir eben leben. Und darum sind so Krisen auch Chancen. Wieder einmal genauer herzuschauen. Und wo nötig vielleicht auch, unser Leben zu korrigieren. Für das, was wir leben. Aber ausser, um so Antworten zu finden, brauchen wir keine Krise. Eine Begegnung mit Jesus Christus reicht da völlig. Jesus ist genau auch immer wieder um diese Fragen gegangen. Auch in unserem heutigen Bibeltext aus der Bergpredigt. Jesus geht es wirklich darum, dass wir nachhaltig leben können. Dass das Leben, für das, was wir leben, dass sich das lohnt. Dass das irgendwo ja, etwas bewirkt. Für uns selber, aber auch für andere. Der Frank hat schon gesagt, nachhaltig ist viel mehr als ein umweltbewusstes Handeln. Dass wir nur so viele Ressourcen verbrauchen, wie auch wieder nachwachsen mögen. Es hat mehr damit zu tun, etwas nachhaltig ist alles, was auf eine lange Sicht Auswirkungen hat. Oder ich würde von der Bibel her sehen, von der Bibel her sagen, echte Nachhaltigkeit erzeugt einen bleibenden, positiven Wert für uns selber, aber auch für andere Mitmenschen. Wenn man nachhaltig leben will, bedeutet das, dass wir uns überlegen müssen, was haben die Sachen, die wir tun, die wir uns dafür einsetzen, was hat es auf eine längere Sicht für Auswirkungen? Was bewirkt es? Das ist eigentlich ein nachhaltiges Denken und genau dazu fordert uns Jesus heute in diesem Text in Matthäus 6, 19 bis 24 auf. Er fordert uns auf, nachzudenken, für was lohnt sich das Leben? Es ist sehr herausfordernd, was Jesus sagt heute. Also auch mir ist es so gegangen. Aber wenn wir uns ein nachhaltiges Leben wünschen, wenn wir uns ein Leben wünschen, das Sinn und Erfüllung für uns selber, aber auch für andere bringt, dann kommen wir um Jesus und um seine Worte nicht drum herum. Dann müssen wir das ernst nehmen. Das Erste, was wir sehen in unserem Text, ist, was nachhaltiges Leben bedeutet, ist, dass wir nachhaltig sammeln. In was investieren wir, könnte man auch sagen. Wenn wir das lesen, Matthäus 6, Vers 19 bis 21, sagt Jesus, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einzubrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ich weiß nicht, ob ihr noch einmal besinnt, die Schule über die Steinzeit. Ich behaupte, der Mensch war schon immer ein Jäger und ein Sammler gewesen. Was wir heute jagen und was wir sammeln, das hat sich verändert. Aber wir sammeln noch fleissig wie Bienen, immer noch. Wir sammeln unter anderem aus Freude. Und manchmal auch ein bisschen für andere zu beeindrucken, was wir alles haben. Im Sammeln suchen wir Sinn und Erfüllung für unser Leben. Aber ich denke, es geht eigentlich viel weiter. Es geht um unser tiefes Bedürfnis nach Sicherheit. Wir sammeln, weil wir uns nachhaltig absichern wollen. Für schlechte Zeiten, wenn alles drunter und drüber geht. Und ich finde spannend in diesem Vers ist, dass Jesus uns auffordert, zu sammeln. Er sagt nicht, tut es nicht. Aber ob es nachhaltig ist oder nicht, hat mit dem, wo wir sammeln, zu tun. Oder für welchen Ort wir sammeln. Und das ist natürlich auch gekoppelt an die Art von Reichtum, die wir sammeln. Jesus redet hier von verschiedenem Reichtum. Und das macht schon deutlich, wenn er die Finde oder die Bedrohungen benennt, die diesen Reichtum eben bedrohen oder eben auch nicht bedrohen. Ich weiss nicht, was ihr heute sammelt, aber zur Zeit von Jesus hat der Reichtum ein bisschen vielleicht anders ausgesehen als heute. Also es waren so Festgewänder, so teure Kleider, sie waren Reichtum, so hat man sein Geld angelegt. Ich weiss nicht, wer von euch das noch in seine Garderobe der Reichtum steckt. Getreide war so ein Reichtumswert, oder Lebensmittel generell, aber vor allem Getreide, das konnte man lange lagern. Und natürlich, das ist vielleicht ähnlich wie heute auch Gold, Geld, Schmuck. Aber der Reichtum ist immer bedroht worden. Kleider konnten von den Motten zerfressen werden. Das Getreide von Schädlingen wie von Ratten. Oder auch, es hat so einen Rost gegeben, der das Getreide kaputt gemacht hat. Schimmel. Und natürlich von dieser Zeit, zu dieser Zeit, wo es noch keine Banken gab, keine UBS, keine Raiffeisen, wo wir heute so sicher alles verstauen können, war natürlich das eigene Haus immer bedroht gewesen. Mit diesen Lehmwänden, die nur ein bisschen mit dem Schäufel müssen, dann hat er den Goldschatz schon weggedreht. Das hat alles den Reichtum bedroht. Aber außer Geld und Schmuck ist unser Reichtum heute vielleicht ein bisschen anders. Also mein Reichtum zum Beispiel ist in einer vollen Gefriertruhe. Das gibt so ein befreiendes Gefühl, wenn ich weiss, ich muss nur machen, gehen, auflüpfen und einfach Glassen rausnehmen. Das ist etwas Schönes. Für andere ist es das Auto, Aktien, Sparkonten, Immobilien, einen guten Weinkeller. Das sucht ihr bei mir zum Beispiel vergeben. Ich habe nicht gerne Wein. DVD-Sammlung oder auch die Lebensversicherung. Aber zu unserem Reichtum heute zählt auch unsere Freiheit. Ich denke, Gesundheit ist für einige, also das ist richtig Reichtum. Genauso wie unser Aussehen oder unser Ansehen bei Menschen zählt als Reichtum. Und wisst ihr was? All dieser irdische Reichtum, so unterschiedlich wie er mal sei, hat etwas gemeinsam. All das ist vergänglich und unbeständig. Alles. Also nicht so aufzählt, es braucht nur ein Virus, haben wir jetzt gemerkt. Etwas Kleines, das man noch nicht einmal sieht, und bumm, kann es unser Reichtum, unsere Sicherheit kosten. Eine Wirtschaftskrise. Ein Börsencrash. Ich denke, das Unwetter, das gerade wieder war. Jemand hat vielleicht zu Gunter ein schönes Auto in seiner Einstellhalle gehabt, dann kommt der Bach hin und peng. Ist es vorbei mit diesem schönen Auto. Betrüger, heutzutage Trickbetrüger, die unseren Reichtum auch immer wieder angreifen. Oder schlussendlich auch der Tod. Darum hat man früher gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Man kann nichts mitnehmen. Ist einfach alles vorbei. Alles vergeben, was wir gesammelt haben. Und nicht nur Jesus sagt das, wenn wir ins Alte Testament, überall wird es, werden wir gewarnt, uns auf irdische Reichtum abzustützen. Zum Beispiel im Sprüch 23, 4 und 5 lesen wir, bemühe dich nicht, Reichtum zu erwerben. Wow, das sollte auch die Schweizer vor allem lesen, das ist ein Schweizer Vers in der Bibel. Aus eigener Einsicht, lass davon. Kaum hast du deine Augen darauf geworfen, so ist er nicht mehr da. Denn sicherlich schafft er sich Flügel wie ein Adler, der zum Himmel fliegt. Also Reichtum, irdischer Reichtum ist nicht beständig, ist nicht nachhaltig. Irdischer Reichtum ist aber auch nichts Böses und Schlechtes. Jesus redet nicht hier gegen Reichtum oder gegen Besitz an und für sich. Aber wenn wir unsere Sicherheit vor allem auf das bauen, wenn wir dafür leben oder wenn wir uns als Menschen durch unseren Besitz definieren, verlieren wir einmal alles. Es bleibt nicht, es zerrinnt. Und jetzt sagt Jesus, nachhaltig sammeln, haben wir gelesen, tun wir nur dort, wo wir Reichtum im Himmel anlegen. Das ist nachhaltig. Dort ist er sicher, dort kann es nie verloren gehen. Jetzt kann man sich fragen, wie geht das? Jesus sagt eigentlich recht wenig darüber. Also er wirft es einfach so in den Raum und sagt, hey, sammelt den Reichtum im Himmel. Und ich bin überzeugt, wenn wir in der gesamten Bibel schauen, hat es vor allem mit unserer Beziehung zu Gott zu tun, wie wir Reichtum im Himmel sammeln können. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das Sammeln von Reichtum im Himmel ist gekoppelt, wie wir mit unserem Besitz auf dieser Welt umgehen. Aber bevor ich das ausführe, möchte ich noch etwas ganz klarstellen. Vielleicht gehen bei einigen schon die Alarmglocke an. Und jetzt so wieder in die Kirche geht es immer darum, das ist das Bild, das einige haben, gebt euer Reichtum in die Kirche. Bei diesem Vers geht es nicht um Erlösung bei diesen Versen. Jesus sagt also einfach nicht, so, das müsst ihr tun, damit ihr in den Himmel kommt. Ihr müsst geben, damit ihr mit Gott reinen Tisch macht. Das ist nicht das Thema. Es geht nicht um Rettung, es geht nicht um Erlösung bei diesen Versen. Wir dürfen nie vergessen, Jesus redet zu Menschen. Er warnt Menschen, die Gott kennen, die die Rettung haben angenommen, die Jesus vertrauen. Seine Nachfolger sollen jetzt lernen, aus dieser Beziehung zu Jesus richtig mit ihrem Reichtum umzugehen, nachhaltig zu leben. Um das geht es Jesus. Also schauen wir uns mal an, wie wir praktisch nachhaltig sammeln können, wie wir das herbringen. Für die ersten Hörer von Jesus ist die Aufforderung, sich Schätze im Himmel zu sammeln, ganz vertraut gewesen. Schon die Rabbiner haben gesagt, das soll man machen. Und Jesus, wie die Rabbiner, sind überzeugt gewesen, dass alles, was der Mensch anhäuft, aus Selbstzucht, wo es nur um mehr geht, im Endeffekt verloren geht für mich selber, aber auch für andere Menschen. Es geht verloren, es bringt nichts. Aber alles, was wir grosszügig teilen, was wir auch an andere denken, wenn wir es freigebig verschenken, das schafft Schätze im Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht das Gleichnis von diesem reichen Narr euch etwas sagt, das Lukas 12, Verse 16 bis 21. Jesus macht es sehr deutlich, was er meint, wie man Reichtum im Himmel sammeln kann oder eben, wie man es nicht macht, wenn man nur auf der Erde sammelt. Ein reicher Bauer, oder vielleicht ist es eher ein Grossgrundbesitzer, hat eine super Ernte eingefahren. Genial. Er hat ein Problem gehabt. Er hat auf einmal gemerkt, ich habe so viel Ernte, dass meine Scheure oder meine Scheure viel zu klein sind. Ich bringe das Zeug nicht unter. Das hat er überlegt, ich weiß nicht, ob er auch schon mal zu viel Geld hatte und nicht gewusst, was damit machen. Das ist mir bis jetzt noch nie passiert, aber der hat ein Problem gehabt. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt weiss ich, was ich mache. Ich baue einfach grössere Scheuren. Dem ist gar nicht in den Sinn gekommen, an andere Menschen zu denken. Dass man das teilen kann, dass man das für Gutes einsetzen kann. Er hat einfach gesagt, ich baue grössere Scheuren und dann setze ich mich zur Ruhe. Dann ist mein Leben gelaufen. Dann kann ich sagen zu meiner Seele, bist glücklich, bist zufrieden, genieß das Leben. Und jetzt möchte ich mal noch vorlesen, was Jesus zur Antwort auf das Denken gibt. Ich lese Verse 20 und 21. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Schätze sammeln im Himmel hat also sehr viel damit zu tun, wie wir mit unserem Reichtum auf dieser Welt umgehen. Wenn wir nicht nur an uns denken, sondern auch an andere. Wenn wir mit unserem Besitz, mit dem, was uns Gott anvertraut hat, grosszügig umgehen und auch zum Wohl von anderen einsetzen. Vielleicht ist so Schätze im Himmel zu sammeln eben auch ein Schritt zu wagen in die Mission, wie es Doris macht. Und man sagt, eigentlich wäre das Leben in der Schweiz so gäbig. Und ich wäre so bei meiner Family, ich habe gute Freunde hier. Aber nein, ich will das tun. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Ich will das tun, was er will, dass ich tue. Und darum gehe ich einfach jetzt so, ja, mache ich den Schritt. Aber ich habe schon angetönt, es geht um mehr, um viel mehr, als nur um zu geben. Nachhaltig sammeln ist eine Herzensangelegenheit. Das haben wir im Vers 21 gelesen. Es geht um unser Herz. Schlussendlich leben wir immer für das, wofür unser Herz wirklich schlägt, wofür unser Herz begeistert ist. Und dort sammeln wir automatisch unseren Reichtum. Wenn unser Herz für die Welt schlägt, für das, was die Welt zu bieten hat, und sie hat viel zu bieten, sie hat gute Sachen zu bieten, dann werden wir automatisch Schätze auf dieser Welt sammeln. Und für die Welt. Auch als Christen. Egal, wie fest wir versichern, ich will mit Jesus leben, Jesus ist mein Ein und Alles, können wir gleich vor allem Schätze auf dieser Welt sammeln. Aber wenn unser Herz für Gott schlägt, für sein Reich, für sein Willen, für seinen Auftrag, dann können wir anfangen, Schätze sammeln, nachhaltig sammeln im Himmel. Und da geht es nicht mehr um Geld in erster Linie oder so Sachen, sondern da geht es um geistliche Schätze, die wir entdecken durch seine Gnade, durch seine Liebe in unserem Leben. Und wenn wir das weitergeben, dann sammeln wir Schätze auch im Himmel. Aber dazu muss unser Herz mit dem Herz von Jesus verbunden sein. Es muss im Gleichtakt schlagen. Nachhaltig leben hat auch immer viel mit Gehorsam gegenüber Gott zu tun. Auf einmal fängt man an, fragen, Herr, was willst du? Und weniger, was passt mir jetzt gerade? Auf was habe ich Bock? Was will ich? Sondern, Gott, was möchtest du mit meinem Leben? Was uns dabei hilft, ist vielleicht noch ein bisschen die Frage, wie kann man das praktisch werden? Ich glaube, was uns hilft, ist, wenn wir etwas entdecken. Auch als Christen, und das müssen wir immer wieder neu entdecken. Der grösste Reichtum, den wir haben können, ist was? Ist Jesus Christus. Es gibt keinen grösseren Reichtum als Jesus selber. In ihm, sagt die Bibel, sind alle Schätze vom Himmel, von dieser Welt versteckt, verborgen. Wenn wir ihn lernen kennen, dann werden wir den grössten Schatz haben. Etwas Besseres gibt es nicht. Und je mehr dass das uns bewusst ist, dass Jesus der grösste Reichtum ist, den wir haben können, dann verliert eigentlich die Sammlung auf dieser Welt ein bisschen Sinn. Weil dort müssen wir Jesus haben. Also wenn ihr von etwas überzogen seid, wie die, die, wenn ein neues iPhone rauskommt und schon Stunden anstehen, nur dass sie das bekommen, dann geht sehr viel Zeit und Energie geht dort rein. Aber die machen das aus Überzeugung. Und wenn du überzogen bist, dass Jesus sich lohnt, für ihn zu leben, dann wirst du auf ein Reichtum sammeln im Himmel und nicht nur auf dieser Welt. Ich möchte zum Abschluss von diesem Punkt einfach fragen, wo sammelst du? Für welchen Ort? Einfache Frage. Das ist vielleicht ein komplizierter die Antwort. Oder Jesus würde dich fragen, für was schlägt dein Herz? Ist es wirklich für mich? Oder schlägt es für ganz viele andere Sachen? Schauen wir uns den nächsten Punkt an von nachhaltig leben. Wenn wir nachhaltig sammeln wollen, müssen wir unseren Fokus auch nachhaltig prägen. Und das sagt Jesus uns in den nächsten Versen von Matthäus 6, Vers 22 und 23. Dort lesen wir, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nur das Licht in der Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ich weiß nicht, ob ihr das Zitat schon mal gehört habt. Die Augen sind die Fenster von unserer Seele. Das ist von Hildegard von Bingen, eine deutsche Ordensfrau, die im Mittelalter gelebt. Und ich behaupte jetzt mal, sie hat es von Jesus gelernt. Sie hat vielleicht gerade diese Verse gelesen und hat gesagt, hey, das ist ja, die Augen sind die Fenster von unserer Seele. Es ist ein hilfreicher Vergleich für das, um was es Jesus hier geht. Ich habe die Verse nie so gerne gehabt. Ich habe jetzt auch wieder gemerkt, es gibt ganz verschiedene Meinungen, was die Verse wirklich bedeuten. Ich gebe jetzt mal das, was für mich am meisten Sinn macht. Fenster ja Licht rein, das merkt ihr jetzt hier, wenn die Sonne scheint, da kommt Licht rein, oder? Und das prägt einen Raum. Aber Fenster sind natürlich auch für die, die von außen durchgehen, also die sehen etwas von innen, dringt auch wieder nach außen. Also Fenster haben die Funktion, etwas kann reinkommen, etwas kann rausgehen. Und so funktionieren auch unsere Augen. Auf was wir unseren Blick richten, auf was wir schauen, das dringt irgendwo in uns rein. Das macht etwas mit unserer Seele und das fängt uns an zu prägen. Unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, was wir dann auch tun damit. Auf der anderen Seite sagt natürlich der Blick von einem Menschen ganz viel über diesen Menschen aus. Aber um das geht es eigentlich hier weniger. Ich meine, ihr habt vielleicht auch schon Menschen mit einem glücklichen Gesicht gesehen, die Augen strahlen, oder jemand, der gerade etwas Schlimmes erlebt hat, und man sieht den Schmerz in den Augen. Die Augen sind also Fenster von unserer Seele. Die Augen sind, ich würde sagen, vielleicht das wichtigste oder das nachhaltig prägendste Organ, das wir haben in unserem Körper. Es prägt uns auch nichts, so wie unser Sehen. Sie können uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben, im Licht zu leben, oder unsere Augen führen uns in die Irre. Mir ist das so ein Bild in Sinn gekommen, das ist, unsere Augen sind wie die Nase vom Hund. Weiss nicht, Hunde, die schauen weniger, die schauen mehr schmecken. Und die Nase vom Hund, wenn er sich irgendwo verlaufen hat, weil vielleicht ist abgesäckelt, die kennen das, bringt die Nase immer wieder zu seinem Herz zurück, weil er schmeckt. Aber die kalte Nase treibt noch immer wieder vom Herr weg. Wenn er eine heisse Spur hat, dann wumm, ist er weg. Wegen der Nase. Ich sage immer wieder, die Hunde sollten einen Schalter haben, eine Nase, wo man sich abstellt. Es wäre viel einfacher. Und mit uns Menschen ist es mit den Augen sehr ähnlich. Und darum ist es entscheidend, auf was wir unseren Blick fokussieren. Auf was wir schauen. Das wird uns nachhaltig prägen. Das wird unser Leben bestimmen. Es wird uns verändern. Im Positiven wie im negativen Sinn. Durch unsere Augen kann Licht in unser Leben kommen oder auch dunkle Sachen. Und ich behaupte, wenn wir entscheiden, unseren Fokus auf Jesus, auf Gott, auf den Himmel zu richten, dann fängt unser Herz auch dafür an zu schlagen. Und dann fangen wir somit auch an für Reichtümer zu sammeln, dort, wo unser Herz dafür schlägt, wie Jesus es gesagt hat. Es ist kein Zufall, behaupte ich, dass Jesus die Verse hier bringt. Wenn wir uns nämlich das Prinzip der Augen uns jetzt im Kontext von unseren Versen anschauen, heisst es Folgendes. Wenn wir Schätze im Himmel sammeln, was er gerade im Vers 19 bis 21 gesagt, und wenn wir Gott dienen, zu dem kommen wir dann im Vers 24, dann müssen wir wissen, wo wir heranschauen. Dann müssen wir auf Jesus schauen. Weil er hat uns vorgelebt, was das bedeutet. Dann muss unser Blick auf Jesus gerichtet sein. Der Blick auf Jesus prägt unser Leben nachhaltig. Es macht etwas mit unserem Leben. Es verändert unser Leben so, wie es Gott will. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen. Genau aus diesem Grund. Für uns zeigen, wer Gott ist, wer wir sind. Er will Licht in unser Leben bringen. Und wenn wir auf ihn schauen, dann kann das hell werden uns. Dann verändert sich etwas. Er gibt Antworten, nicht immer einfache Antworten, aber auf entscheidende Lebensfragen. Jesus sagt es so im Johannes 8, 12. Johannes Evangelium. Jetzt bin ich falsch. Hier. Johannes Kapitel 8, Vers 12. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, man könnte auch sagen, wer auf mich schaut, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn wir nicht auf Jesus schauen, verlieren wir ganz schnell uns in kurzfristigen und in nicht nachhaltigen Sachen und Zielen. Wir verlieren die richtigen Relationen für unser Leben. Unwichtiges wird auf einmal enorm wichtig in unserem Leben. Und Nebensächliches kann zur Hauptsache werden. Und irgendwo verlieren wir die Orientierung. Etwas wird in uns innen dunkel. Das Licht von Jesus geht verloren, wenn wir nicht auf ihn schauen. Und das kann uns allen passieren. Ich weiß nicht, ob ihr solche Phasen schon hattet, wo ihr plötzlich gemerkt habt, ich fühle mich wie weg von Jesus oder ich bin wie in der Dunkelheit drin. Ihr habt dann nicht mehr auf Jesus geschaut. Seid nicht mehr nach mit ihm gelebt. Ich weiss, mir ist das immer wieder passiert. Aber wenn uns das bewusst ist, dürfen wir unseren Fokus wieder neu auf Jesus richten. Seine Gnade, seine Vergebung machen das möglich. Und wir dürfen eins wissen, und das finde ich so tröstlich, wenn wir Jesus aus dem Blick verlieren, haben nur wir ihn aus dem Blick verloren. Er hat uns nie aus dem Blick verloren. Seine Augen sind immer auf dich gerichtet. Er sieht dich, er kennt dich, genauso wie mich. Wenn wir ihn vergessen, wenn wir ihm den Rücken zugewandt, sind weggelaufen von ihm. Er hat mich nie vergessen. Er ist uns zugewandt in seiner Liebe und Treue. Er kann nicht anders, weil er uns liebt. Er ist immer nur ein Gebet weit entfernt von uns. Und sofort, wenn wir sagen, Jesus, es ist dunkel, ist er bereit, mit seinem Licht wieder in unser Leben hineinzuscheinen. Unser Leben wieder zu verändern, die Finsternis in uns zu durchbrechen und uns wieder Orientierung zu geben, damit wir nachhaltig leben können und nicht nur im kurzfristigen uns verlieren. Und darum werden wir im Neuen Testament immer wieder aufgefordert, aufzuschauen. Aufzuschauen zu Jesus, der Anfänger und Vollender von unserem Glauben, wie eben im Hebräer 12,2. Richtet euren Blick auf Jesus. Das ist überlebenswichtig für uns Christen. Wir leben in einer Welt, die immer wieder sagt, du musst hier heranschauen. Der Reichtum, die Möglichkeiten, die wir haben, sagen immer wieder, hier musst du schauen. Schon nur die Werbung, wenn ihr mal durch die Stadt fahrt oder so, überall sollte man heranschauen. Und das Neue Testament sagt, schau auf Jesus. Schau auf mich, sagt Jesus. Dann wirst du nachhaltig leben können. Der Blick auf Jesus gehört zu einem nachhaltigen Leben. Unbedingt dazu. Ohne geht es nicht. Er hilft uns auch, und das ist jetzt unser letzter Punkt, auch nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und um das geht es eigentlich. Wir haben auch heute schon gehört, Vers 24, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ich weiß nicht, ich glaube, das könnte eine von den herausforderndsten Aussagen von Jesus sein im Neuen Testament. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Was Jesus hier im Vers 24 sagt, ist so eindeutig, so logisch, so klar, wie es nur irgendwie sein kann. Und tatsächlich hat es zu seiner Zeit, wo Jesus gelebt hat, Menschen gegeben, die also Sklaven waren, die zwei Herren hatten. Das hat es gegeben. Und es ist sogar so weit gekommen, dass der eine Herr einem Sklav Freiheit schenken konnte und der andere nicht. Er war nur halb frei. Aber was immer war bei diesen zwei Sklaven, also wenn man zwei Herren hatte, es hat immer zu Interessenkonflikten geführt. Ich weiss nicht, vielleicht kennen das einige von uns, von Arbeit her, wenn man zwei Chefs hat. Man hat vielleicht so den Firmenchef und dann hat man noch einen Abteilungschef. Und die sagen ja immer genau das Gleiche. Die sind sich ja immer einig, was man so tun sollte, was man nicht so tun, oder? Das kann Horror sein. Auf welchen lässt man jetzt? Das kann ein Kündigungsgrund sein. Der eine Chef sagt, hey, das musst du so machen. Und der andere sagt, nein, das ist falsch, du musst es so machen. Und dann musst du sagen, ja, es sind zwei Chefs und du bist in der Mitte. Das kann einem zerreissen. Und ich will euch eins sagen, im geistlichen Bereich gilt genau das Gleiche. Aber das Problem ist, dass wir es trotzdem immer wieder versuchen. Wir sind immer wieder versucht, zwei Herren zu dienen. Wir wollen das Beste von Gott, von seinem Reich, aber auch von dieser Welt haben. Auf der einen Seite wollen wir Gottes Gnade und seine Liebe. Auf der anderen Seite wollen wir aber all das vermeintlich Gute, was der Besitz und das Vermögen in dieser Welt uns ermöglichen. Besonders die Freiheit und Abhängigkeit können zu tun und zu lassen, wenn und was wir wollen, ist uns enorm wichtig. Es ist ein Teil von unserem Wert in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Kurz gesagt, wir möchten am liebsten Schätze auf dieser Erde sammeln und im Himmel. Und das gleichzeitig. Aber das funktioniert nicht. Der Jakobus, er hatte ziemlich eine scharfe Feder. Der bringt es im Jakobus 4,4, kann man sich gut merken, bringt er die Haltung ziemlich klar auf den Punkt, was er darüber haltet. Er sagt, ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Freund für Welt bedeutet, wer für ganz für die Welt leben will, wer eben Schätze auf dieser Welt sammeln der kann nicht mehr Gott wirklich dienen. Der kann sich nicht mehr einsetzen, einfach ganz für Gott. Und trotzdem wollen wir uns manchmal nicht entscheiden. Wollen wir gleich zwei Herren dienen. Aber genau dazu fordert Jesus uns in diesem Vers auf. Es fordert eine Entscheidung. Wem willst du dienen? Wer soll auf dem Thron von deinem Leben sitzen? Wer soll regieren? Diese Frage steckt in diesem Vers 24. Und ich will klar sagen, Jesus meint hier nicht, dass wir neben Gott keine anderen Interessen dürfen haben. Das noch einmal, Besitz und Reichtum ist nichts Schlechtes, um das geht es nicht. Aber es kann immer nur ein Herr unser Leben regieren. Auf dem Thron von unserem Leben hat nur ein König Platz. Und die Frage ist, wer ist König? Wem dienen wir? Ein Gott, einem Reichtum oder unserem Besitz? Wem willst du dienen? Ich habe beim Nachdenken über diesen Vers festgestellt, dass ich in diesem Bereich von meinem Hund ganz viel lernen kann. Und Jesus möchte, dass wir wie unser Dasti werden, jeder von uns. Dass wir eine klare Wahl treffen können, wer soll unser Herr sein. Vielleicht muss ich das kurz erklären. Also der Dasti, unser Hund, ein extrem schöner Hund übrigens, das ist ein Familienhund. Das ist unser Familienhund, der gehört allen. Und trotzdem hat er sich entschieden, ich bin sein Herr. Und zwar nur ich. Eindeutig. Wenn ich nicht daheim bin, dann gehört seine Aufmerksamkeit allen oder niemandem. Je nach Laune. Aber wenn ich daheim bin, dann gehört seine Aufmerksamkeit mir. Es gibt nur einen Herr. Er versucht nicht einmal. Er ist so clever, dass er nicht einmal versucht, zwei Herren zu dienen. Manchmal für gewisse Familienmitglieder bei uns ein bisschen frustrierend, aber für mich sehr schmeichelhaft und einfach, weil er weiss, wer sein Herr ist. Das bin ich. Es hat auch mit meinem Charme zu tun, wenn ich jetzt mal. Ich weiss es nicht, ist ja gleich. Lassen wir das mal beiseite. Aber genau das wichtig ist, das sollen auch wir tun. Wir sollen eine Entscheidung treffen oder unsere Entscheidungen so treffen, dass Gott immer die erste Priorität in unserem Leben hat. Nicht, dass es nebendrüber es nicht mehr darf geben, aber Gott soll die erste Priorität gehören. Anders darf auch Platz haben, aber Jesus gehört der Thron von unserem Leben. Alles andere kann vielleicht der Sessel haben in unserem Leben. Der Stuhl, der Bank, der Schemel, das ist okay. Aber der Thron darf nicht verhandelbar sein. Der Thron gehört Jesus. Weil wir können nicht zwei Herren dienen. Auf dem Thron von unserem Leben hat es nur für einen Platz. Und wisst ihr, ich habe schon gesagt, eigentlich mit dem Reichtum. Jesus hat den Thron in unserem Leben verdient. Weil er sitzt auf dem Thron im Himmel. Er ist der König über alles. Und niemand hat das Opfer gebracht für dich und mich, hat sein Leben so hergegeben wie Jesus. Keiner hat den Preis gezahlt. Jesus hat alles gegeben, damit er darf dein König sein. Damit du kannst sogar ein Teil von seiner Family sein. Jesus ist absolut würdig, unser Herr zu sein. Ich möchte dich einfach fragen, was machst du persönlich mit dieser Aussage im Vers 24? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Was bewegt es in dir? Oder anders gefragt, wer sitzt auf dem Thron von deinem Leben? Hast du auch wieder das, die so eine klare Entscheidung getroffen, wer dein Herr ist? Oder bist du immer wieder hin und her gerissen? Und der Thron ist immer umkämpft? Wenn es uns mit der Nachfolge von Jesus ernst ist, wird die Frage uns, solange wir auf dieser Welt sind, immer wieder herausfordern. Wem wollen wir dienen? Oder wem dienen wir wirklich? Aber ich möchte auch lernen, ich möchte vorwärts gehen. In diesem Punkt wollte ich wirklich von meinem Hunger lernen. Mich so nachhaltig zu entscheiden. So stur sein und bei meiner Entscheidung bleiben für Jesus, wie der Dasti stur ist und bei seiner Entscheidung bleibt für mich. Die hat er bis jetzt nie in Frage gestellt. Und das sollten wir auch nicht tun. Die Sturheit und die Klarheit wünsche ich uns als Gemeinde. Wer ist das Zentrum unserer Gemeinde? Wer ist wirklich König in dieser Gemeinde? Und wer soll es gehen? Aber auch im Leben von jedem Einzelnen von uns. Ich denke, ihr dürft langsam vorkommen. Nachhaltig entscheiden tun wir, wenn wir nur Jesus über unser Leben Herr sein lassen. Wenn er auf dem Thron sitzt. Und nur so können wir auch nachhaltig leben. In diesen Versen, Matthäus 6, 19 bis 24, zeigt uns Jesus, wie nachhaltig Leben geht. Was es beinhaltet. Und ganz wichtig, es braucht in erster Linie Beziehung mit ihm. Das ist das Wichtigste. Und die Beziehung ermöglicht uns ein nachhaltiges Sammeln von Schätzen im Himmel. Sie hilft uns, uns nachhaltig zu prägen, uns zu helfen, den Fokus auf Jesus zu richten. Und die Beziehung entscheidend hier, hilft uns auch zu entscheiden, wer Nummer 1 soll in unserem Leben sein. So geht Nachhaltigkeit. Oder ich habe das für mich so zusammengefasst, mit Jesus leben, es kommt, mit Jesus leben und ihm zu dienen, ist Nachhaltigkeit mit Ewigkeitswert. Mit Jesus leben ist Nachhaltigkeit. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir das tun können, dass wir das mitnehmen können. Hey, wer sitzt auf deinem Thron vom Leben? Willst du nachhaltig leben oder nur für kurzfristige Sachen? Ich möchte noch beten, ich möchte um die Nachhaltigkeit bitten für uns, für mich persönlich, für klare Entscheidungen. Und dann dürfen wir gerade ein Lied miteinander summen. Dieses Mal sage ich das richtig. Und daheim könnt ihr ganz kräftig singen. Wo wir Elohim, Gott ist der Schöpfer, wo wir den Gott erheben wollen, der uns ein nachhaltiges Leben ermöglicht. Ja, Jesus Christus, ich danke dir für deine Klarheit in deinem Wort. Und du weißt ja, wie herausfordernd es für uns Menschen ist, wirklich nachhaltig zu leben. Nicht uns von diesen kurzfristigen Sachen und Zielen zu definieren, sondern zu wissen, für wer und für was wir leben und dass sich das Leben, ein solches Leben lohnt. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns jedem hilfst, der jetzt auch dein Wort hat gelesen, wirklich können, klare Entscheidungen zu treffen. Vielleicht auch den Mut zu haben, Sachen zu korrigieren im Leben. Sich wieder zu fragen, wirklich die Frage zu stellen, für was lebe ich wirklich? Und lebe ich für das, was ich eigentlich möchte leben? Wer sitzt auf dem Thron von meinem Leben? Jesus, hilf uns doch, dir Platz zu machen. Sachen auf die Seite zu tun, die deinen Thron streitig machen wollen. Und ja, dass wir wirklich auch unseren Fokus auf dich behalten können und nachhaltig einfach leben, dir folgen. Jesus, ich danke dir für deine Gnade und Liebe, dass da, wo wir das vergessen, dass du uns daran erinnerst, dass du uns auch immer wieder erinnerst, auf dich zu schauen, dass du uns immer wieder auch Sachen in unserem Leben zulässt, die wie ein Weckruf sind, die sagen, hey, ich bin da, vergiss mich nicht, ich bin an deiner Seite, ich bin mit dir, schau auf mich, lebe mit mir, lass mich regieren. Danke für deine Geduld mit uns Menschen, danke für deine Geduld mit mir. Und hilf uns auch wirklich klare Entscheidungen zu treffen für dich und dann auch bei dir zu bleiben. Dass der Thron von unserem Leben darf unumstritten dir gehören. Danke dafür, Herr. Hilf uns nicht zwei Herren zu dienen, sondern wirklich dir ganz zu dienen. Amen.
Jesus, nur dein Name gehört wert die Lob und Ehre. Du bist würdig, du bist unser Herr. Starker Gott, ewiger Vater, großer Herr, du Friede führst, Gottes Sohn, du unser Retter, Immanuel, Gott ist mit dir. Jesus, sieh dein Name,
alle Ehre, einfach weil er uns Nachhaltigkeit nicht nur im Blick auf die Zukunft verspricht, sondern auch hier eine ganz neue Dimension von einer Wirkung, die unser Leben darf haben. Da ist etwas klar, da kommt Klarheit rein. Was noch etwas unklar ist, ist, was nächsten Sonntag läuft. Der Titel ist nämlich die drei Fragezeichen. Hat mit diesen drei zu tun, die aufhören. Und die haben den Titel gewählt, die drei Fragezeichen. Ich weiss nicht, ob sie noch viele Fragen haben. Aber schaltet nächsten Sonntag ein in Livestream und schaut, was uns die drei Fragezeichen oder die drei Unti-Abschlüsse zu sagen haben. Es wird hier kein Livestream sein, kein Gottesdienst, sondern hier werden nur die drei Fragezeichen oder die drei, die abschließen und ihre Angehörigen sind, sonst werden wir hier keinen Platz haben. Also ihr müsst die heute Morgen da sind, halt jetzt auch wieder auf einen Livestream einschalten und seid nachher wieder willkommen am 5. Juli. Genau, und es hat hier wirklich noch Platz frei. Wir haben, glaube ich, etwa 50% von der Kapazität ausgeschöpft heute. Sie hocken nicht so eng, wie sie könnten. Ihr dürft euch wirklich für den 5. Juli nachher wieder anmelden, wenn ihr hier weiter dabei seid. Ich hoffe natürlich, dass wir die Anmeldung bald mal auflösen können, aber im Moment ist es noch so. 28. Juni, die drei Fragezeichen, haben wir hier einfach vor allem die Angehörigen da und haben nachher Livestream, so wie es heute ist. Nachher am 3. Juli ist das Barbrätl, und da möchte ich noch einmal darauf hinweisen, ihr seid ganz herzlich eingeladen, ein anderes Ehepaar einzuladen. Am einfachsten sprecht ihr jetzt schnell als Ehepaar ab. Wer könnten wir einladen? Holt ihr ein WhatsApp schreiben und fragen und dann ist das schon geklärt. Vielleicht macht die Ehepartner da nicht mit. Dann gibt es viele andere, die entweder keinen Partner haben oder die allein sind. Dann ladet doch jemand von denen ein. Oder vielleicht bist du allein und denkst, ja, ich möchte eigentlich hier bräteln. Dann lass doch jemanden ein. Also es ist doch jedem freigestellt, egal ob du Paar oder Single bist. Nutzt den 3. Juli, ihr könnt auch den 4. Juli nutzen. Ladet einander ein, für mal miteinander so Gemeinschaft zu haben, sei es als Paar oder sei es so als Leute, die allein sind oder wo vielleicht eben der Partner sagt, ja, da will ich nicht mitmachen. Sagst du, kein Problem, dann lade ich selber jemanden ein. Genau. Nutzen doch die Möglichkeit dazu. Und nachher möchte ich noch darauf aufmerksam machen, 30. August ist wieder Taufgottesdienst. Da hoffen wir, dass wir taufen können und dass wir nicht selbst Taufe machen müssen. Das wäre im Moment noch so. Also da haben wir gesagt, das ist ein Blödsinn. Wir schauen mal. Wir rechnen eigentlich damit, dass da schon wieder anders möglich ist. Schaut doch mal. Und wenn ihr sagt, ja, eigentlich wäre das mal ein Schritt für mich, redet, sprecht doch uns als Pastoren darauf an. Freue mich, wenn wir da dürfen, wirklich ein Fest feiern. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten, möchte euch aber nachher auch einladen, nutzt doch auch das Gebet daheim, das Gebet hier. Man kann noch kurz zusammenstehen mit der nötigen Distanz und wirklich auch füreinander beten, wenn man gerade froh ist darum. Und nachher auch so, vielleicht neu gesegnet, ermutigt auch, durcheinander wieder in den Alltag zu starten. Lasst uns noch beten. Ja, himmlischer Vater, danke einfach für diesen Morgen. Danke bist du ein Gott, der uns Nachhaltigkeit verspricht. Ein Gott, der unser Leben von Grund auf erneuert, verändert und uns wirklich lässt, Fußspuren in dieser Welt hinterlässt, die etwas bewegen, die letztendlich auch sichtbar werden in der Ewigkeit. Danke, dass du uns aus der Nähe zu dir lässt, lass in die nächste Woche gehen, lass wirklich etwas von dem in die Welt hineintragen, was du in uns lebst. Du kommst mit uns und schenkst, dass wir dir immer mehr Raum geben oder dein Geist, damit du wirklich sichtbar darfst werden. Du wünschst dir nichts mehr, als dass du durch jedes Einzelne von uns viel mehr noch kannst sichtbar werden in dieser Welt, nachhaltig kannst sein in dem, was wir tun, in dem, was wir reden. Ja, der Herr segne euch, gerade in der kommenden Woche, in all dem, was ihr dran seid. Gott segne euch in eurem Denken, in eurem Wirken und lasst euch ein reiches Segen lassen, auch für andere. Amen. Jetzt wünsche ich euch hier im Livestream ganz einen schönen und einen gesegneten Sonntag. Ihr daheim könnt einfach den Knopf drücken und hier werden wir wieder einen gestaffelten Abgang machen. Schön.